Luke Littler und Michael van Gerwen siegen auf der Pro Tour. Außerdem gab es die versprochene Ankündigung der PDC Europe Super League. All das hier und heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge in dieser Woche. Top aktuell hier am Freitag bei Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast, nehmen wir auf, denn wir haben noch auf die zwei Pro Tour Events gewartet und die Ankündigung zur Super League. Und wenn ich sage wir, dann sitze ich hier mit meinem wunderbaren Podcast Partner, wie auch am Mittwoch in dieser Woche, Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Grüß dich Micha oder Micha Wattenberg, der vollständige Name an dieser Stelle.
Du kannst doch Micha sagen.
Oh, das ist aber nett. Ich freue mich sehr auf die Besprechung, denn du sagst es, nicht nur Pro Tour in Anführungsstrichen, sondern auch Super League Bekanntgabe der Teilnehmer. Wir haben lange drauf gewartet, waren dann auch ein bisschen irritiert, dass es nur 30 waren. Das hatten wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert in der vergangenen Folge. Sprechen jetzt heute über die Teilnehmer, sprechen sicherlich über auch den ein oder anderen Namen, der nicht dabei ist. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu und werden dann auch hinten raus noch über das sprechen, was Matt Porter in dieser Woche angekündigt hat. Stichwort WM-Teilnehmer. Erweiterung, Stichwort Premier League Modus etc. Also es gibt einiges zu bereden und an dieser Stelle, bevor es losgeht mit der Pro Tour Analyse, natürlich möchten wir darauf hinweisen auf die 3,57 Euro inklusive Mehrwertsteuer, die es nur kostet, um uns bei Patreon zu supporten. Da gibt es dann jetzt auch bald wieder exklusives Material und vor allen Dingen gibt es die Folgen immer, sobald wir aufgenommen haben. Und dann natürlich auch die Teilnahme bei Discord ist eine Möglichkeit, da dann auch mit uns in Kontakt zu treten. Das gleiche gilt für unsere Kanäle bei Twitter und Instagram und natürlich auch der Hinweis wie immer auf den Sport 1 Darts Newsletter. Da bekommt ihr dann alle Informationen nochmal kurz gebündelt. Da bekommt ihr auch den Direktlink zu unserem Podcast und auch die Sendehinweise. So an diesem Wochenende wird ja auch wieder Sport 1 das European Tour in Budapest übertragen.
Dann lass uns jetzt aber reingehen. Du hast es angesprochen, was auf der Agenda steht und wir starten mit dem Proto-Event bzw. Players Championship Event Nummer 20. Es war Turnier Nummer 20 am Dienstag in Wigan und Luke Littler, der konnte seinen Höhenflug einfach weiter fortsetzen, gewinnt am Ende gegen Stephen Bunting im Finale mit 8-7, setzt sich an dem Tag durch, wir hatten ein hochklassiges Endspiel. Hättest du damit gerechnet, dass Luke Littler nach diesen ganzen Strapazen auch nochmal von den World Series of Darts Finals jetzt hier in Wigan direkt wieder zuschlägt?
Bei Luke Littler sind so ein bisschen die Grenzen des Normalen außer Kraft gesetzt. Deswegen ja, also Luke Littler muss man bei jedem Turnier auf dem Zettel haben. Und es gab ja wirklich auch wenig schwache Tage von ihm in diesem gesamten Jahr, in seiner gesamten Karriere sozusagen, seitdem er da bei der WM ins Finale eingezogen ist. Also definitiv musste man ihn auf dem Zettel haben. Und wenn da das Funken Selbstvertrauen noch hinzukommt zu seinem natürlichen Spiel, zu seiner natürlichen Stärke, dann ist er ein Spieler, den es nur ganz schwer zu schlagen gilt. Und das haben ja auch einige Top-Namen an diesem Turniertag, an diesem Dienstag in Wigan erfahren.
Wie angesprochen, Stephen Bunting, er hat's erfahren im Finale. Lass uns damit anfangen und uns dann ein bisschen zurückarbeiten. 3-11-Darte hatten wir. Littler, der zieht auf 5-1 davon. Dann kommt Bunting nochmal zurück. Und am Ende ist es der Decider, wo Bunting einen Matchstart auf Bull verpasst zum 12-Darte. Und dann checkt Littler das Ding zum Sieg. Hätte auch in Buntings Richtung gehen können, war ein sehr, sehr enges Ding. Am Ende aber der verdiente Sieg für Luke Littler. Und dann der Weg von Luke Littler, du hast es angesprochen, einige hochklassige Namen, die erfahren mussten, wieder einmal, wie gut Luke Littler ist. In Runde 1 gewinnt er mit 6-4 gegen Adam Gavlas. Dann in Runde 2 6-1 gegen Jack Labre. Dann ein 6-3 gegen Andrew Gilding. Da war der erste große Name gefallen. Danach gegen Kevin Dudes. Dann Viertelfinale, Luke Humphries, Dave Chisnell und am Ende angesprochen Stephen Bunting. Also definitiv auch gerade hinten raus Namen mit Luke Humphries, Dave Chisnell, Stephen Bunting, die du erstmal wieder einmal schlagen musst.
Das knappste Spiel, jetzt abgesehen vom Endspiel gegen Bunting, war tatsächlich Runde 1 gegen Adam Gavlas. Gavlas hatte ihn ja auch schon mal geschlagen vor anderthalb Jahren bei den UK Open. Scheint so ein bisschen ein potenzieller Angstgegner zu sein. Auch wenn Adam Gavlas überhaupt nicht das Niveau hat von den UK Open damals, als er im Halbfinale stand und so und von dem ein oder anderen Development Tour auch in jüngerer Vergangenheit. Also Gavlas hat es irgendwie, hat den Touch nicht so richtig beisammen in diesem Jahr. Aber Littler kriegt hier das Match nicht früh genug zu. Deshalb wird es enger als erwartet und enger als nötig. Ansonsten Labre, Gilding, Dudes, die spielen alle kein hohes Niveau. Also Gilding mit 86 noch das höchste. Und dann eben im Viertelfinale gegen Luke Humphreys. Neuauflage WM-Finale haben wir jetzt auch schon 39 Mal gefühlt gesehen in diesem Jahr. Jetzt hier ist es ein klares 6-2. Chizzy hat dann auch keine Chance im Halbfinale. Und beeindruckend mal wieder, dass Luke Littler einfach sein sehr hohes, extrem hohes Grundniveau nicht unterschreibt. Die 92 gegen Gilding war das niedrigste, die 104 gegen Dudes das höchste. Das ist eine sehr gute Range einfach, die jetzt für sehr viel Konstanz spricht. Und das war einmal mehr dann auch der Schlüssel zum Titelgewinn für Luke Littler an diesem Tag.
Ein überragendes Turnier hat aber auch der Finalist Stephen Bunting gespielt, den müssen wir auch definitiv honorieren, sehr konstant gespielt, hatte unter anderem Siege gegen Chris Doby oder gegen Gervin Price. Gervin Price, für den war es auch seit gefühlt Ewigkeiten mal wieder ein richtig gutes Ergebnis auf der Pro Tour. Man wartet zwar immer noch auf den ganz großen Durchbruch, aber ja, war nicht verkehrt. In Runde 3 siegt er im Decider gegen Michael Smith, der Bully Boy. Der kriegt trotz 6 Aufnahmen Zeit keinen Matchstart und im Achtelfinale dann ein 6-3 gegen Damon Hatter. Im Viertelfinale erneut Cameron Menzies besiegt, also auch hier wirklich nicht verkehrt.
War vor allen Dingen auch wichtig, weil ja Price deutlich weit hinten, zu weit hinten für seine Ansprüche in der Players Championship Order of Merit war. Also die Players Championship Finals sind jetzt kein Problem. Jetzt darf er auch mal wieder ein Turnier auslassen. Jetzt hat er da die Pflicht erfüllt mit diesem sehr, sehr starken Ergebnis letztendlich. Gegen Michael Smith, das Spiel war sicherlich spannend, weil eben der Bully Boy diese 6 Aufnahmen Zeit im Decider hat und da keinen einzigen Matchstart zustande bekommt. Das darf natürlich im Normalfall nicht sein. Ansonsten fällt auf, bei diesem Turniertag, es gab keinerlei Überraschung. Im Viertelfinale standen noch Ryan Searle, Luke Humphreys, Cameron Menzies und Jermaine Vatimena. Auch bei Vatimena muss man sagen, das ist so eine starke Proto, dass es auch keine Überraschung mehr ist, dass wir ihn unter den letzten 8 gesehen haben. Hat im Achtelfinale nach 2-5 Rückstand gegen Rob Cross gewonnen. Cameron Menzies ebenso wenig eine Überraschung. Er demontiert Michael van Gerven auf dem Weg ins Viertelfinale in Runde 3 mit einem 6-2, steht zwischenzeitlich 5-0 und am Ende bei 108 Punkten im Average. Auch nicht das erste Mal so ein Monster-Average von Menzies in diesem Jahr. Aber diesen gegen van Gerven zu spielen, ist natürlich nochmal eine andere Qualität.
Keinen guten Tag, kein gutes Comeback hatten wir für Nathan Aspinall, so muss man das sagen. Startet hier wieder einmal rein mit einer 5-6 Niederlage gegen Darren Beveridge. Also das war nicht so ganz die Wiedereingliederung, die er sich, glaube ich, erhofft hatte, für wen es wesentlich besser lief. Wir haben ihn eben schon genannt. Gilding hatte den höchsten Average des Tages gespielt mit 114 Punkten bei der 6-1 Revanche gegen Wessel Nyman, inklusive 9 Data. Also hier wieder einmal unterstrichen, warum Andrew Gilding der Goat of the Pro Tour ist. Zuvor das Monster-Match in Runde 1 gegen Karel Sedlacek, der mit 107 Punkten und 2-6 verliert. Also das ist auch nicht unbedingt das, was man ja so am Morgen von so einem Tag auf der Tagesordnung, auf der Agenda für den Tag kommen sieht.
Ich meine, vor 6-7 Jahren wäre das noch ein absolutes Highlight gewesen, einer ganzen Woche, nein, eines ganzen Monats. Und jetzt gehen wir da so drüber hinweg, ne, weil wir es nicht zum ersten Mal sehen, dass dann auch solche Spieler, in Anführungsstrichen, wie Karel Sedlacek mal so ein Match abliefern, dann aber trotzdem nur 2 Legs gewinnen gegen Wessel Nyman. Und ja, der 114er Average von Andrew Gilding gegen Wessel Nyman auch deshalb spannend, weil Nyman ihn ja jetzt noch am Wochenende geschlagen hatte. Und zwar ebenfalls mit 6-1. Ne? Gilding war ja da für Nathan Aspinall nachgerückt in die World Series Finals und hat jetzt hier direkt die Chance zur Revanche bekommen und wie er die nutzt, Wahnsinn. Es gab übrigens noch einen weiteren 9 Data von einem Mann, den man jetzt dafür vielleicht nicht so richtig auf dem Zettel mehr hat.
Ja, und zwar Vincent van der Voort. Also das auch so eine Story. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich auch gesagt, weiß ich ja nicht, ob du mir hier mal wieder einen Bären aufbindest. Also Vincent van der Voort mit einem weiteren 9 Data. Was wir auch definitiv noch nennen müssen, Peter Wright und Gary Anderson, beide nicht mit dabei gewesen bei diesem Turnier. Gary Anderson, glaube ich, auch relativ kurzfristig dann rausgezogen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal auf unsere deutschen Vertreter zu sprechen. Es war in der Gesamtheit wieder kein ganz so gutes Ergebnis, weil nur 3 Spieler ihre erste Runde gewinnen konnten. Krohn und Ruprecht, die waren nicht mit dabei, dafür aber Dragutin Horvat als Nachrücker.
Ja, und Dragutin Horvat war einer der drei Deutschen, die die Erstrunde überstanden haben. Dragutin gewinnt das deutsch-deutsche Duell gegen Martin Schindler mit 6-4. Also das ist ein richtig starker Sieg von ihm. Und er, muss man sagen, ist nach seiner Verletzung jetzt auch wirklich in relativ kurzer Zeit wieder auf ein sehr, sehr starkes Niveau gekommen. Auf ein Niveau, mit dem er dann hier mithalten kann mit den Protospielern. Auch im zweiten Spiel gegen Jamie Hughes. Da allerdings verlierte dann im Decider, hatte im 10. Leg ein Match statt auf Bull vergeben. Also es wäre sogar noch eine Drittrundenteilnahme drin gewesen. Aber auch so ein gutes Ergebnis für ihn. Gabriel Clemens, er spielt sich in Runde 3 vor, gewinnt gegen George Killington und Darren Beveridge, der zuvor ja Espinel rausgenommen hatte. Dann verliert Gabriel Clemens gegen Damon Hatter, mal wieder gegen Hatter, seinen absoluten Angstgegner. Also Angstgegner, das Thema verfolgt uns hier heute in der Folge. Florian Hempel, auch er kommt in Runde 3, gewinnt gegen Josh Payne und gewinnt dann gegen Dimitri Vandenberg. Und auch hier müssen wir wieder über Angstgegner sprechen. Aus der Sicht des Belgiers ist Hempel definitiv so einer. In Runde 3 verliert Hempel dann gegen Chisnell mit 3-6, aber das ist ein weiteres gutes Ergebnis im Kampf um die WM-Teilnahme.
Ja, ich würde sagen, das sind für beide gute Ergebnisse und ich meine, zur Wahrheit gehört dann auch, dass Dave Chisnell 103 gegen Florian Hempel spielt und Damon Hatter 105 gegen Gabriel Clemens. Also das sind jetzt auch dann ja Averages, wo man sagt, das sind nicht unbedingt Spiele, die musst du gewinnen, sondern da hat der Gegner dann einfach auch gut gespielt. Für die folgenden Spieler lief es nicht ganz so gut. Martin Schindler hatten wir angesprochen, verliert gegen Dragutin Horvat in Runde 1. Ricardo Pietrzko verliert in Runde 1 gegen Steve Lennon. Die Players Championship Finals Teilnahme wird dadurch langsam etwas schwierig. Daniel Klose verliert in der ersten Runde gegen Ryan Searle, der spielt aber auch 104, gehört zu weit mit dazu. Die WM ist nun so gut wie unerreichbar über die Pro Tour, auch wenn da außer, da kommt jetzt nochmal so der richtige Kracher. Lukas Wenig, der geht raus in der ersten Runde gegen Wessel Nyman. Wessel Nyman spielt 105 und Tim Wolters, der geht in der ersten Runde raus mit 2-6 gegen Jermaine Vatimena.
Dann noch die Österreicher, um das zu komplettieren. Menzo Suljovic verliert gegen Vincent van der Voort in Runde 1. Roby John Rodriguez gewinnt ein Spiel gegen Robert Owen und verliert dann gegen Damon Hatter. Also immerhin eine Zweitrundenteilnahme für Roby, dürfte aber trotzdem schwierig werden. Stichwort Tourkarte, Stichwort auch WM-Race. Da sieht's für Mensur besser aus.
Kommen wir jetzt zu Pro Tour Event Nummer 21. Es wurde am Mittwoch wieder in Wigan gespielt, der Folgetag. Und es ist Michael van Gerwen, der sich seinen ersten Ranking-Titel in 2024 sichern konnte, mit einem 8-4-Sieg über Dave Chisnell, 107 Punkte im Finale. Es gab zuerst eine 2-1-Führung für Dave Chisnell, dann 6 Legs in Folge für MVG, der 7-2 führt. Dann kommen nochmal 2-13 Data von Chizzy, es steht 4-7 und am Ende in 18 Darts mit dem schlechtesten Leg der Partie kann Michael van Gerwen den Sieg eintüten. Es war der angesprochene erste Ranking-Titel in 2024 und Michael van Gerwen in diesen beiden Tagen mit 9 Darts unterwegs. Das ist auch etwas, was man eher ja, bei anderen Spielern nennen würde. Bei Michael van Gerwen ist das dann eher schon eine Rarität.
Ja, vor allen Dingen deshalb ist es aber auch spannend, um mal kurz so drüber zu sprechen, weil er natürlich jetzt den ersten Ranking-Titel mit den 9 auch direkt eingefahren hat. Also besser kann es ja nicht laufen für das Selbstvertrauen, um auch in der Entscheidung, neue Darts zu wählen, bestärkt zu sein. Also dementsprechend müssen wir jetzt auch mit Michael van Gerwen rechnen, beziehungsweise müssen zumindest ja noch ein Auge mehr auf ihn geben, als wir es ohnehin schon tun. Aber bin ich mal sehr gespannt auf die weitere Entwicklung jetzt auch hinsichtlich der European Tour und dann auch der Majors in den nächsten Wochen.
Dann schauen wir auch bei Michael van Gerwen wieder auf seinen Weg zum Titel. In der ersten Runde schlägt der Lee Cox mit 6-4. Danach 6-2 gegen Ryan Meikle, spielt 100 Punkte da im Schnitt. Gewinnt gegen Karel Sedlacek 6-3, spielt auch wieder einmal 100 Punkte im Schnitt. Achtelfinale 6-3 gegen James Wade. Dann im Viertelfinale wieder ein 6-3 gegen Rian van Veen, spielt hier 101 Punkte im Schnitt. Dann im Halbfinale gegen den Überraschungshalbfinalisten Mike Kuijvenhoven, den man hier auch nicht unbedingt erwartet, gewinnt er mit 7-2 und dann das angesprochene Finale gegen Dave Chisnell 8-4, 107 gegen 101 Punkte, also auch hier wirklich eine hochklassige Partie.
Ja, und Kuijvenhoven, du sprichst ihn an, übrigens der Mann, der Luke Littler zuvor rausgenommen hatte. Also Littler verliert genau ein Spiel in den vergangenen Tagen, nachdem er die World Series Finals gewinnen konnte, nachdem er am Dienstag in Wigan gewinnen konnte. Dann hier das Aus gegen Kuijvenhoven, der dann gegen Van Gerwen klar auf der Verliererstraße. Und hier muss man jetzt schon so ein bisschen anerkennen, dass Van Gerwen quasi genau ähnliches Turnier wie Littler am Vortag gespielt hat. In der ersten Runde 6-4, ein paar Probleme gehabt und jetzt nicht so ganz einfach von der Hand gegangen das Ganze. Danach aber überhaupt keine gefährdeten Spiele mehr. Und dann im Finale macht er sogar im Unterschied zu Littler gegen Bunting sehr, sehr deutlich gegen Chizzy. Also ja, gibt ihm viel Selbstvertrauen, wichtiger Erfolg für Michael van Gerven. Sprechen wir jetzt über die Deutschen. Das war erneut kein starker Tag. Also es gab übrigens nicht ein einziges Achtelfinale eines Deutschen in der Woche bei beiden Turnieren. Und am Mittwoch war sogar das Gesamtergebnis noch ein schlechteres als am Vortag.
Die deutschen Farben wurden wieder hochgehalten oder am höchsten hochgehalten von Gabriel Clemens. Der siegt in der ersten Runde mit 6-2 gegen John Henderson, gewinnt dann gegen Rhys Griffin mit 6-5, spielt da 102 Punkte im Schnitt. Gaga erst 3-5 hinten gewesen, darf eigentlich mit 12 Punkten Unterschied im Average nie so eng werden, aber am Ende gewinnt er die Partie und das ist, was zählt. Geht dann raus in der Runde der letzten 32 mit 1-6 gegen Ian White. Die Chancen auf den Grand Prix sind jetzt eigentlich nur noch minimal, aber wie gesagt, es kann ja noch alles gehen, aber wird eben schon sehr, sehr schwierig. Florian Hempel, der erreicht die zweite Runde, gewinnt mit 6-1 gegen Jeffrey de Graaf in der Runde der letzten 128 und geht dann raus gegen Michael Smith, obwohl er 13 Punkte im Schnitt mehr spielt.
Obwohl er auch in Führung lag, am Ende bei 100 Punkten rauskommt und der Bully Boy am Ende mit den 87 und einem besseren Timing über die Ziellinie geht. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Bei Florian Hempel, ich habe so das Gefühl, dass da auch noch so ein richtig tiefer Run möglich ist bei einem Players Championship Turnier. So ein weiteres Halbfinale, was er auch früher im Jahr schon mal hatte. Also irgendwie macht er einen richtig starken, konstanten Eindruck, ohne dass jetzt so die richtig krassen Ergebnisse da sind. Er gewinnt aber zumindest immer ein oder zwei Spiele und scheidet häufig auch dann mit guten Leistungen aus.
Mit den Leistungen ist es definitiv möglich. Es ist so ein bisschen wie Gervin Price in leicht abgespeckter Form. So, das Niveau an sich ist da, wenn wir uns das hier auch anschauen. Ich meine, in seinem ersten Spiel spielt er 99, danach 100. Das ist halt wieder so, die Leistungen sind da, aber er muss es halt in die Ergebnisse ummünzen. Und das gelingt ihm aktuell noch etwas zu selten. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, wenn du mich jetzt fragen würdest, dass da nochmal Richtung Ende des Jahres ein tiefer Run geht. Also, du hast das Halbfinale angesprochen und wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Ergebnis fährt Florian Hempel in diesem Jahr noch auf der Pro Tour ein, dann sage ich zumindest noch einmal Viertelfinale. Mindestens.
Zumindest hat man überhaupt nicht mehr irgendwie die Gefahr oder man sieht die Gefahr überhaupt nicht mehr, dass er noch aus den WM-Startplätzen rausgeht. Also er ist ja so früh wie nie in seiner Karriere schon für die WM qualifiziert jetzt auch. Also er ist noch nicht durch, klar. Wenn er jetzt immer in der ersten Runde ausscheidet, dann wird es am Ende eng, ne? Aber ich glaube, sein Grundniveau verspricht einfach, dass er noch einige Spiele gewinnt, dass er genügend Spiele gewinnt, um sich am Ende sicher für die WM zu qualifizieren. Und ich glaube, das ist dann wirklich ein richtig guter Schritt für ihn, der ja wirklich mit dem Rücken zur Wand zur vergangenen WM erstmal zum Qualifier gefahren ist, um überhaupt die Tourkarte zu halten. Also er hat da schon ein bisschen Positives mitgenommen. Das freut mich aus der Sicht des Deutschen. Vor allen Dingen, wenn wir bei den ganzen Players Championship Turnieren eben sehr viel über Niederlagen sprechen müssen, beim Blick auf die deutsche Brille.
Da kommen wir nämlich jetzt leider wieder zu. Wir sprechen über die weiteren Deutschen bei diesem Turnier. Martin Schindler, der geht raus in der Runde der letzten 128, seine Auftaktpartie mit 3-6 gegen Andy Bolton. Martin nehmen wir ja immer noch so ein bisschen in Schutz, weil er eben auf der European Tour den Sieg eingefahren hat, weil er da gut gespielt hat, weil er immer wieder gute Matches drin hat. Aber ich sag mal, so langsam muss man da auch sagen, gerade bei den Players Championship Turnieren, also ich meine erste Runde gegen Andy Bolton, das ist so definitiv die Kragenweite, was Martin eigentlich im, ich will nicht sagen Vorbeigehen mitnehmen muss, aber in gewisser Weise ist es ja schon so. Also wenn du das auf dem Papier siehst, dieses Lineup, da sagst du, in 19 von 20 Fällen muss Martin Schindler da durchkommen. Wir hatten die Partie von Ricardo, der geht mit 1-6 raus gegen Josh Payne, spielt 87 Punkte im Schnitt, konnte da auch das Feuer von seinem European Tour Finaleinzug nicht wirklich mitnehmen. Ricardos Bilanz bei den letzten 10 Players Championship Turnieren: einmal Runde 2, 9-mal Runde 1. Also da fallen mir 37 Spieler in Deutschland ohne Tourkarte ein, die du auf die Pro Tour ohne Erfahrung schmeißen würdest und wo ich glauben würde, dass sie mindestens dieselbe Bilanz einfahren würden.
Ricardo ist definitiv der deutsche Spieler, der am wenigsten einzuschätzen ist, denn gleichzeitig spielt er dann einfach ein Finale bei der European Tour, mitten in dieser kompletten Misere. Also ich meine, es ist ja auch keine schwache Bilanz mehr, das ist eine grottenschlechte Bilanz bei den Players Championship Turnieren, aber er hat halt diese Ergebnisse eingefahren bei der European Tour, hat ein paar erste Runden gewonnen oder für sich dann zweite Runden, erste Spiele eben, hat in Belgien Anfang des Jahres dieses Halbfinale erreicht, schlägt jetzt Humphries im Halbfinale von Hildesheim, steht er im Endspiel. Das ist ja aberwitzig in der Betrachtung, wenn man das, wenn man die Players Championship Turniere damit mit einbezieht in die Analyse.
Ja, also es war, glaube ich, Antwerpen. Ich meine, du hast Hildesheim gesagt, aber natürlich die European Tour in Antwerpen. Aber ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich habe mich ja noch nach seinem European Tour Finale sehr positiv geäußert und wirklich gesagt, super starke Leistung. Wo kam die denn auf einmal her? Aber auch im gleichen Atemzug gesagt, dass ich mir eben nicht sicher bin, wie es weitergeht, ob er diesen Schwung jetzt mitnehmen kann. Und das war offensichtlich nicht der Fall. Weil wenn wir bei Martin Schindler darüber sprechen, dass er einen Andy Bolton schlagen muss, dann sprechen wir eigentlich bei Ricardo mit dieser Genese des European Tour Finals darüber, dass er einen Josh Payne auch schlagen muss.
Ja, in der Tat, natürlich. Also es sind ja dann auch häufig Gegner, die er wirklich eigentlich in der Tasche hat, die er dann zumindest auf der Bühne auch in 99% der Fälle in der Tasche hat. Und dass jetzt dieser komplette Downfall zu sehen ist, nach so kurzer Zeit, nach diesem Antwerpen-Turnier, das wundert mich dann schon. Also, dass da mit massiver Inkonstanz zu rechnen war, dass das hatten wir ja auch hier schon im Podcast gesagt, aber dass es so krass ist, boah, wundert mich dann schon ein bisschen. Ein bisschen anders muss man sicherlich Tim Wolters bewerten, der ja zur Tourcard gekommen ist wie die Jungfrau zum Kind und letztlich nicht das Niveau hat, um hier auf Strecke mithalten zu können. Vereinzelt ist das immer mal wieder möglich und es sind jetzt auch keine kompletten grottenschlechten Leistungen. Es ist ja dann jetzt hier nicht der deutsche Aaron Beeney am Start oder so, ne? Also er spielt dann immer so Mitte 80 oder so oder auch ein bisschen was Besseres. Aber insgesamt hat er ja erst 2 Siege eingefahren bei allen Players Championship Turnieren, bei denen er mitgespielt hat. Das zeigt eben, ja, das ist dann für ihn eine Nummer zu groß.
Ja, du sprichst es an. 15 Players Championship Turniere gespielt, 2-mal Runde 2, 13-mal Runde 1. Das ist definitiv auch nicht die Bilanz, die dir dann am Ende die Tourkarte hält. Also ja, aber Tim Wolters ist definitiv ein Name, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen werden. Lukas Wenig, der geht auch raus in der ersten Runde mit 2-6 gegen Scott Williams. Daniel Klose, der unterliegt James Wade mit 3-6 und Dragutin Horvat, der unterliegt Jitse van der Vaal mit 3-6 und das waren die Leistungen der Deutschen.
Bei den Österreichern Roby nach Runde 2 am Vortag diesmal in Runde 1 raus gegen Thibaut Tricol. Dafür hat Menzo Suljovic wichtiges Preisgeld eingefahren für die Tourkarte, für die WM. Er hat Patrick Geraerts und Josh Payne geschlagen, verliert dann auch ein bisschen unerklärlicherweise mit einem 71er Average mit 0-6 gegen Richie Adhouse. Am langen Ende muss man aber hier sagen, soll ist erfüllt. Also wenn du die dritte Runde erreichst, wenn du da so gerade stehst, knapp über dem Cut für die WM, dann ist das ein gutes Ergebnis. Dementsprechend, ja, abhaken das 0-6 gegen Adhouse und weitermachen.
Wer auch definitiv eine Partie abhaken sollte, ist Raymond van Barneveld. Damit sind wir in der Kategorie Sonstiges für dieses Turnier. Der unterliegt nämlich Wessel Nijman mit 4-6, verliert mit 112,71 Punkten im Schnitt. Das ist der höchste Losing Average dieser PDC-Saison bislang. Nijman, der spielt 109, aber überleg dir das mal aus Barneys Sicht. Du spielst knapp 113 Punkte im Schnitt und verlierst diese Partie. Das ist absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn ist auch das Comeback von Jimmy Van Schie. Der hat nämlich sein Comeback gegeben bei den Players Championship Turnieren. Und sein letzter Auftritt ist ganze 5112 Tage her. Hat nämlich zuletzt bei den Players Championships am 19. September 2010 mitgespielt.
Ja, das hatte ich zuvor gar nicht auf dem Schirm, dass wir ihn vor so langer Zeit schon mal gesehen haben. Also 14 Jahre Abstinenz ist schon nicht verkehrt. Und Jimmy Van Schie, ich glaube, er hat ja ein Challenge-Tour-Event jetzt auch gewonnen zuletzt, ne? Weshalb er jetzt hier auch über die Nachrückerliste ins Turnier gekommen ist. Mal schauen, ob wir ihn dann auch nächstes Jahr auf der Tour sehen werden. Sicherlich einer von vielen Niederländern wie immer, die wir dann bei der Q-School auf dem Zettel haben werden. Ansonsten, es gab jetzt abseits von Raymond van Barneveld weitere prominente Opfer in der ersten Runde. Runde. Einmal mehr Nathan Espinel, genauso wie am Vortag rausgegangen. Also wartet weiter auf den ersten Sieg nach dem Comeback. Verliert allerdings auch gegen Ryan Searle. Da war er jetzt auch, ja, wenn man so die Proto-Leistung zurate zieht, eher Außenseiter. Rob Cross, der dürfte ja Favorit gewesen sein. Das half ihm aber nichts. Gegen Mickey Menzel verloren. Und Luke Humphreys geht raus gegen Christian Kist. Christian Kist, natürlich, wir kennen alle die Vorgeschichte mit seiner Gichterkrankung. Zwischen Genie und Wahnsinn alles dabei, sieht man auch wieder an diesem Spiel. Da schlägt er einfach mal den Weltmeister.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Die beiden Halbfinalisten, wir haben einen schon angesprochen, waren definitiv nicht alltäglich, Richie Attaus und Mike Kuivenhoven, aber wir müssen sie an dieser Stelle auch nochmal so explizit nennen und den Respekt zollen. Also gerade von Richie Attaus sieht man ja noch gelegentlich diese wirklich Leistungsexplosionen auf der Pro Tour, aber Mike Kuivenhoven, das kam wirklich schon so ein bisschen aus dem Kalten und du hast es angesprochen, Mike Kuivenhoven, der auch Luke Littler im Achtelfinale rausnimmt, also das definitiv der Honorierung wert und damit können wir einen Haken machen hinter diese 2 Tage in Wigan und drehen die Weltkarte ein kleines bisschen und kommen hier zurück ins heimische Deutschland und sprechen ein bisschen über die kultige Halle 39 in Hildesheim, oder?
Denn da findet die Super League in diesem Jahr statt, also Bitburg. Bitte ein Bit ist nicht mehr an der Tagesordnung. Nach dem Abstecher nach Rheinland-Pfalz geht es diesmal in die Kulthalle 39 von Hildesheim. Am 5. bis 8. November wird die Super League dort ausgetragen, 5.11. Da macht es vielleicht bei dem einen oder anderen Politik-Nerd Klick, denn da ist die US-Wahl. Also ich weiß jetzt schon, das wird eine absolute Fiebertraumzeit, wo ich sehr wenig schlafen werde. 30 Teilnehmer werde ich sehen können, wenn man auf sport1.de oder dann auch im Free TV einschaltet während der Super League. Die werden aufgeteilt auf 5 Gruppen, A6 Teilnehmer und da hätten wir den ersten Diskussionspunkt, denn das ist ja jetzt quasi der Wattenberg-Wildcard-Wahnsinnsmodus, der hier von der PDC Europe an den Tag gelegt wurde. Also die Kenner oder die Hörer der vergangenen Folge wissen Bescheid.
Es ist der Wattenberg-Wildcard-Wahnsinnsmodus, nur ohne Wattenberg-Wildcard. Also so ist es. 5 Gruppen, A6 Teilnehmer, verstehe ich nicht so ganz, aber also ich hätte 6 Gruppen mit 5 Teilnehmern besser gefunden, aber gut, wie es ist, ist es. Hin- und Rückrunde wird dann am Dienstag und Mittwoch gespielt. Jeder hat 10 Spiele, der Teilnehmer, und die Top 3 aus jeder Gruppe und der beste 4. ziehen dann ins Achtelfinale am Donnerstag ein. Das Viertelfinale bis Finale wird dann am Freitag gespielt und die Zuschauer sind auch wie im letzten Jahr in der K.O.-Runde wieder mit dabei. Diese ganze Konstellation mit den besten 3. und der beste 4., der ins Achtelfinale kommt, sorgt natürlich auch dafür, dass man diesen ganzen Turnierbaum, den K.O.-Baum, der aus den Gruppen resultiert, gefühlt gar nicht wirklich auf dem Schirm haben kann, weil alles nur unübersichtlich ist.
Ja, ich persönlich bin generell kein großer Freund von riesigen Gruppen. weiß aber natürlich auch, dass man da jetzt schwer irgendwie verantworten kann, ein 32er Feld zu machen und dann 8-4er-Gruppen zu spielen, wo dann Spieler nach 3 Partien schon wieder raus sind. Weil das
kannst ja auch eine Rückrunde spielen.
Genau, deswegen, da wollte ich drauf hinaus, auch da hätte es ja Möglichkeiten gegeben. Ne? Oder man hätte im 32-Teilnehmer-Modus auch mit 4-8er-Gruppen agieren können, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dann eben ohne Hin- und Rückrunde, sondern 7 Spiele dann für jeden. Also ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt 10 braucht. Es wird wieder komplett unübersichtlich sein, wie die Tabellenkonstellationen sind und so. Ich hoffe, dass da bei Dart Connect, wenn man da dann in die Spiele schaut, also auch in die Nebenboard schaut, dass da dann immer irgendwie ein Buchstabe davor steht, welche Gruppe ist das jetzt? Dass das da ein bisschen übersichtlicher ist als im vergangenen Jahr. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und ja, dann ist es einfach so die Gretchenfrage, die wir jetzt auch schon in der Mittwochsfolge aufgeworfen haben. Warum sind es nicht 32? Es wäre alles einfacher, weil man dann eben Konstellationen hätte, in denen man nicht auf irgendwelche besten Gruppen Vierten oder beste Gruppen Dritte, wie auch immer man es gemacht hätte, mit wie vielen Gruppen auch immer, hätte zurückgreifen müssen. Denn diese beste vierte Geschichte wird auch für die Spieler komplett unübersichtlich sein und wird am Ende dazu führen, dass einer einfach, ja, plötzlich so im Achtelfinale steht, ohne es dann so richtig zu wissen, wie er dann hätte spielen müssen und so. Ich bin da kein Fan von, also straighte, cleane Gruppen sind so viel besser, wären mit 32 Teilnehmern in welcher Gruppenkonstellation auch immer dann möglich gewesen und da kommen wir dann jetzt auch hin, dass wir da nochmal explizit drüber sprechen und da auch ein bisschen was kritisieren müssen.
Wäre, muss man sogar noch ergänzen, sehr einfach möglich gewesen mit 32 Teilnehmern, also man hätte jetzt ja nicht, weiß ich nicht, da irgendeinen Riesenaufwand mitmachen müssen. Aber dann lass uns jetzt auf die Teilnehmer zu sprechen kommen. Und da gibt es dann auch definitiv noch mal ein bisschen Diskussionsbedarf. Wir haben 15 der 16 Achtelfinalisten aus dem Vorjahr, die mit dabei sind. Manfred Bilderl, der hat abgesagt, die Gründe sind nicht öffentlich bekannt. Springer, der wäre Stand jetzt noch mit dabei, in die Super League eingetragen. Dann haben wir die Top 13 der Next Gen mit dabei. Springer und Gotthard schon vorab qualifiziert. Die Nachrücker für diese beiden Plätze sind Pascal Virotius und Sascha Stuhlemmer. Und der Ersatz für Manfred Bilderl, Franz Rötsch.
Franz Rötsch als 13. der Next-Gen-Rangliste so gerade hier noch ins Feld gekommen. Wir hatten das ja schon so ein bisschen antizipiert, dass da was passieren würde, dass vielleicht dann auch Rötsch derjenige ist, der von Springers sehr wahrscheinlicher WM-Qualifikation über die Development-Tour profitieren wird. Jetzt in dem Fall, Bilderl hatten wir nicht auf dem Zettel, aber der scheint sich da rauszuziehen. Hat ja, glaube ich, auch jetzt Seniors-Tour schon gespielt und solche Geschichten. Will sich wahrscheinlich jetzt einfach komplett hier aus dem PDC-Geschäft verabschieden. Ja, Franz Rötsch hat eine schwache Next-Gen gespielt für seine Verhältnisse, aber immerhin hat es ja dann doch noch gereicht für die Super League-Teilnahme. Die Teilnahme von Stuhlemmer jetzt über die große Rangliste, also dass er danach nachrücken darf, heißt auch, dass wir eine andere bereinigte Jugendrangliste haben, als wir jetzt in der vergangenen Folge von ausgehen mussten, weil ja zuvor immer die Kommunikation war, die Zeichen so aussahen, dass man eben nicht nachrücken lassen will über die große Order of Merit. Das hat man jetzt gemacht. Das ist erstmal positiv. Das führt dazu, dass wir Jannis Barkhausen, Christopher Tondas, Moritz Bormann und David Schlichting jetzt über die Jugendrangliste hier in die Next Gen reinbringen. Und David Schlichting, der hat selbst nicht mehr damit gerechnet.
Glaube ich gerne. Was wir auch noch sagen müssen, ist die Info, dass wenn Nico Springer Mitte Oktober die WM-Quali schafft, dann wird David Jeske nachrücken als Ranglisten 14. der Next Gen. Also ich sag mal, es ist ja noch nicht 100% sicher, dass Nico das packt, aber die Zeichen stehen schon sehr, sehr stark auf grün. Also da müsste schon ein bisschen was passieren, dass er es nicht mehr packt. Wenn das dann der Fall ist, dann kann sich definitiv David Jeske freuen und wäre dann hier bei der Super League mit dabei.
Und David Jeske, wenn er hier ins Feld kommt nachträglich, wäre übrigens der 11. Debütant in diesem Jahr. Also 10 sind sicher und den 30, vielleicht werden es 11 von 30. Das ist also eine stabile Quote, aber natürlich durch die Erweiterung der Teilnehmeranzahl und durch die Einführung der Next Gen, die richtig und wichtig war, dann auch folgerichtig, dass man hier auch dann eine Verjüngung dann mitbekommt, ist natürlich dann auch das Ergebnis der Next Gen. Also das finde ich schon ganz gut und alleine unter den Jugendspielern sind ja mit Barkhausen und Bormann zwei Namen, die man ja vor allen Dingen Bormann so gar nicht auf dem Zettel gehabt haben dürfte.
Und dann kommen wir jetzt aber zum absoluten Hammer, denn wer hier aufmerksam zugehört hat, der wird schon gehört haben, dass ein Name bislang nicht gefallen ist und definitiv noch fehlt. Und das ist Tim Wolters, der laut eigener Aussage auch nicht gefragt wurde von der PDC Europe für die Super League. Also Tim Wolters überhaupt nicht angefragt worden. Und da denke ich mir so ein bisschen, die PDC Europe, ne, die macht das wie Pfarrer Assmann. Weil Pfarrer Assmann, der macht das immer wie Pfarrer Nolte.
Wie Pastor Nolte.
Pastor Nolte. Und Pastor Nolte, der macht es immer,
wie
er es wollte.
So. Ja. So. Also die tägliche Stromberg-Zitation ist auch wieder drin, freut mich sehr. War unabgesprochen, aber natürlich, da Kenner wissen natürlich jeden Dialog oder kennen jeden Dialog noch aus diesen kultigen Folgen. Also weniger kultig sicherlich das Ganze gelaufen für Tim Wolters. Also, der Mann holt sich völlig überraschend die Tourkarte, kann dadurch natürlich keine regionale Tour spielen. War allerdings bis dato auch kein Teil der Super League. Hat es auch, glaube ich, soweit ich weiß, noch nie über einen Qualifier versucht, damals da reinzukommen. Also die Super League fand bis dato ohne Tim Wolters statt. So, dann holt er sich die Tourkarte, darf dann eben natürlich nicht irgendwie die Next Gen spielen, was sicherlich dann so das natürliche Habitat gewesen wäre, um mit seiner Spielstärke da dann auch durchzukommen. Das hätte er sicherlich geschafft. Darf da aber nicht mitmachen. So. Und dann waren wir natürlich alle davon ausgegangen, nachdem die PDC auch immer, oder die PDC Europe, sorry, immer hat durchblicken lassen, wir werden auch hier uns Wildcards vorbehalten. Dann waren wir natürlich alle davon ausgegangen, dass Tim Wolters der sicherste Wildcard-Kandidat von allen ist. Aber das ist jetzt eben nicht der Fall, weil man hat gar keine Wildcards, was ich per se echt gut finde, dass man von Wildcards Abstand nimmt. Aber in diesem Fall, da hätte ich mir eine gewünscht, zumal Wolters wäre Spieler Nummer 31, komm, dann macht noch 32, das kann dann von mir aus noch einer über die Rangliste sein. Oder es ist Stefan Belmont, da kann man zumindest noch argumentieren, das ist auch dann ein Schweizer, der dann auch diesen Markt nochmal bespielt und der vor allen Dingen der bestplatzierte Schweizer in der Pro Tour Order of Merit ist. Also der hat zumindest ja auch vereinzelt Turniere dann in Next Gen mitgespielt, also das wäre dann die Königslösung gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Belmont überhaupt reingepasst hätte in den Kalender, aber bleiben wir bei Wolters. Dass er nicht dabei ist, ist wirklich ein Hammer und führt sogar dazu, wenn man jetzt annimmt, dass die Qualifikationskriterien dieselben bleiben würden. Sprich, die Achtelfinalisten in diesem Jahr qualifizieren sich für die Super League im nächsten Jahr und es werden wieder 14 Plätze über die Next Gen ausgespielt. Tim Wolters ist nicht nur dieses Jahr nicht bei der Super League dabei, sondern hat auch im nächsten Jahr keine Chance, weil er nächstes Jahr immer noch die Tourkarte hat, wenn er sie nicht abgibt. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich finde es absoluten Quatsch, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich meine, ja, warum, ich weiß, auf dem Papier sind sie mit dabei, weil sie im letzten Jahr unter den Achtelfinalisten standen, aber warum dürfen Lukas Wenig und Daniel Klose mitspielen und haben, oder Pascal Ruprecht, und haben diese Möglichkeit des nationalen Qualifiers, wo Tourkarteninhaber auch mitspielen dürfen, und Tim Wolters wird nicht eingeladen. Also, ich sag mal, nenn mir eine andere Option, wie Tim Wolters in die Super League hätte kommen können. Da gibt es nämlich keine, weil er die Next Gen nicht spielen durfte. Deswegen, wie soll der Mann reinkommen? Es wäre alles andere als verdient, wenn er mit dabei wäre, weil er gehört zu der deutschen Speerspitze. Und da wird ihm die Tourkarte in diesem Fall jetzt sogar ein bisschen zum Verhängnis, weil das, was wir bemängelt haben mit seiner Spielstärke auf der Pro Tour vielleicht in Klammern noch nicht unbedingt für die Siege oder die konstanten Erfolge reicht, hätte ihm auf der Next Gen mit diesen Leistungen definitiv einen Platz in der Super League beschert. Und da bin ich auch bei dem Punkt, dass ich hier ein Plädoyer aufmachen kann dafür, holt Tim Wolters ran, holt Stefan Belmont ran und dann spielt man mit 32 Teilnehmern. Ich meine, Änderungen sind ja auch vorbehalten. 32 Teilnehmer, haben wir schon 27 Mal drüber gesprochen, dass das besser wäre, aus welchen Gründen auch immer, dann mit Vierergruppen, mit Achtergruppen, es wäre alles übersichtlicher. Tim Wolters hätte es verdient. Von mir aus einen über die Rangliste, wie du gesagt hast, oder Belmont. Ich meine, der hatte bis vor kurzem noch mehr Siege bei den Players Championship Turnieren als Gabriel Clemens. Das ist der Repräsentant des Schweizer Dartsports, für die man die Super League jetzt auch öffnen wollte und so weiter und so fort. Der konnte nicht alle Next-Gen-Events spielen aufgrund seiner Nachrückerregelung für die Players-Championship-Turniere. Der war beim World Cup mit dabei und so weiter und so fort. Warum nicht Wolters und Belmont holen, mit 32 Spielern spielen und meine kleine Welt ist in Ordnung?
Ja, also Wolters, der kann sich schon so ein bisschen veräppelt vorkommen. Das ist wirklich ein harter Schlag für ihn. Und vor allen Dingen, wenn wir uns das Gesamtbild mal. Tim Wolters, der Stand 20. September 2024 vor Augen führen. Der gewinnt vor 8 Monaten die Tourkarte, aber das war ja das Paradebeispiel eines Führersieges. Was hat er denn davon gehabt? Das führte dazu, dass er in ein Umfeld kam, wo er eher nicht konkurrenzfähig ist. Gleichzeitig natürlich kann man das eigene Spiel schon verbessern in diesem Umfeld PDC. Ne? Also ich glaube, das hat er auch schon getan. Und er wäre sicherlich vielleicht sogar gut beraten. Also ganz ehrlich, ich will da jetzt keine Empfehlung abgeben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er darüber nachdenkt, die Tourkarte abzugeben, weil dann hast du plötzlich wieder die Möglichkeit, du kannst Host Nation Qualifier spielen für 7 der 14 European Tour Events, was für ein Tim Wolters deutlich wahrscheinlicher ist, dort auf die Bühne zu kommen, als über den Tourkartenflaschenhals. Und du könntest die Next Gen spielen, wirst da mit der Spielstärke eines Tim Wolters ziemlich sicher durchkommen, weil ja dann auch irgendwie Platz 12 oder 13, wenn wieder irgendwelche doppelt qualifiziert sind, reichen würde für die Super League. Ich wüsste halt gerade wirklich wenig Argumente zu sagen, hier, das ist jetzt der Wert der Tourkarte. Klar, dann spielst du die UK Open. Schönen Dank auch, wo du auch erstmal ein Spiel gewinnen musst, um ins Preisgeld zu kommen.
Also der Wert der Tourkarte für mich liegt bei ihm insbesondere in den UK Open und in der Möglichkeit, den PDPA Qualifier für die WM zu spielen.
Aber auch das ist ja fast unwahrscheinlicher, da durchzukommen als über andere Wege.
Das sind für mich die beiden Pros. Und ansonsten, also ich sag mal, wenn man sich das auch mal ein bisschen durchrechnet, ich meine, ist ja kein Geheimnis, was die ganzen Sachen kosten, jede zweite, dritte Woche irgendwo nach England zu tingeln und dort dann zu spielen. Also ich sage mal so, ich glaube natürlich, du wirst besser, wenn du mit den Besseren spielst, und die Pro Tour ist schon das perfekte Umfeld mit der höchsten Spielstärke, um dich zu verbessern. Aber ich würde auch fast sagen, er wäre besser beraten, in dem gesamten Umfeld hier mit Next Gen, mit Host Nation Qualifiern, mit Challenge Tour und so weiter und so fort, als dort zu spielen. Also sowohl von der eigenen Spielstärke und Entwicklung, vielleicht auch vom eigenen Spaß und der Motivation, weil niemandem macht es Spaß, dauerhaft einen auf die Rübe zu bekommen, als auch von der monetären Seite des Ganzen.
Fairerweise muss man auch sagen, wenn dann die Super League Anfang November läuft, dann wird das abseits von ein paar Nerds, ein paar Freaks, die es auf diversen Kanälen gibt, aber die einfach nur einen sehr kleinen Anteil der deutschen Darts-Fans ausmachen, dann wird das keine Rolle spielen. Es wird kein Thema sein. Da interessiert sich niemand für Tim Wolters. Da interessiert sich niemand dafür, ob es jetzt 30 oder 32 Teilnehmer sind. Bei der Personalie Belmont bin ich trotzdem sehr überrascht davon, dass man so diesen Schweizer Markt da bewusst komplett liegen lässt. Ne? Also es hat sich jetzt wirklich ja durch die Öffnung der Super League auch für Österreicher, Schweizer, theoretisch auch Luxemburger und Liechtensteiner, wenn es denn da relevante Menge an Dartspielern geben würde, hat sich natürlich jetzt eine Situation ergeben, wo man da jetzt einfach auch nochmal einen weiteren Markt mitnehmen könnte, gerade auch dann für die Streaming-Zahlen. Also jetzt hat man mit Patrick Trengler einen Österreicher dabei, aber man hat keinen Schweizer, sicherlich Marcel Walten, der hätte das Potenzial, hat sich jetzt einfach nicht qualifiziert. Stefan Belmont, streng genommen, hat sich auch nicht qualifiziert, aber viele Turniere konnte er auch einfach gar nicht spielen, weil er dann Pro-Tour-Nachrücker gewesen ist und so und dann schon immer spätestens Sonntag da hätte weggemusst. Ja, also finde ich interessant. Ansonsten gehört eben zur Wahrheit dazu, die Next Gen wurde mehrheitlich gut angenommen und es gibt da eher mehr Lob als Kritik, das ist auch zu Recht, das hat sich die PDC Europe auch verdient. Die Super League wird sicherlich auch wieder gut laufen, wir werden am Ende da einen nationalen Champion sozusagen haben, der dann auch in den Ellipelli reist und dann wird auch da nicht weiter gesprochen werden. Also wenn ich jetzt bei NTV in der Sportredaktion ankomme und sage, hier, ich würde ganz gerne einen Text machen über die Nummer 31, die es eigentlich hätte verdient gehabt, in die Super League zu kommen, da hätte ich sehr viele Fragezeichen als Replik. Ne? Also das will ich damit sagen. Ne? Also dass wir bewegen uns hier absolut in der Nische und am Ende wird es nicht negativ auf die PDC Europe einzahlen. Aber natürlich für den Spieler ist es ein harter Schlag und für mich auch ein unfairer Schlag.
Nein, nicht falsch verstehen. Also ich meine grundsätzlich Super League gut, keine Wildcards, Nachrücker gut, Next-Gen-Serie, Idee, Preise und so weiter, auch alles gut, Umsetzung gut, Turniere gut. Es ist jetzt wirklich nur so, es sind die letzten Kleinigkeiten, wo einfach die ganz großen Fragezeichen stehen, wo man sagt, warum denn nicht 32 Teilnehmer, warum nicht Wolters und so weiter. Das muss man auch kritisieren dürfen, aber das ist wirklich nur am Ende der Fahnenstange dann noch die Kritik, damit das Ganze als 10 von 10 abgestempelt werden kann. So ist es eben eine 9 von 10 mit so ein paar kleinen Dämpfern, für Tim Wolters persönlich wahrscheinlich ein größerer Dämpfer, aber in der Gesamtheit jetzt deswegen nicht falsch verstehen, auch wenn wir das jetzt hier so ein bisschen herausstellen, aber ja, an sich gut, aber warum dann nicht das Gute wirklich zur Vollendung bringen?
Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir jetzt einfach einen Punkt. Wir werden ja zu gegebener Zeit dann auch über die Super League sprechen, spätestens wenn es dann soweit ist. Ich denke, es wird aber noch einen spannenden Termin natürlich vorher geben. Wir wissen nicht, wann es Stand jetzt passieren wird, aber wenn die Auslosung draußen ist, dann werden wir natürlich dann auch noch mal ein bisschen expliziter über die Super League reden. Ich bin schon sehr gespannt natürlich auch aus deiner MyDart-Coach-Schicht, welche Gruppen es da gibt für die Debütanten Weber und Klingelhöfer. Ne? Sicherlich dann auch eine spannende Phase auch für dich und dein Team. Aber wie gesagt, alles weitere zu gegebener Zeit.
So wollen wir es halten. Dann lass uns jetzt hier am Ende dieses Podcasts noch einmal auf die Kategorie Sonstiges zu sprechen kommen, denn es gab ein relativ interessantes Interview von Matt Porter mit Online Darts, wo er dann mal so ein paar Infos zum nächsten Jahr rausgelassen hat. Kevin, was hat Matt Porter gesagt?
Ja, unter anderem eben zum Masters wurde da gefragt, und zwar gab es jetzt die Bestätigung, dass alle 128 Tourkartenbesitzer die Chance haben werden, am Masters teilzunehmen. Was für mich dann letztlich heißt, dass es ein Qualifikationsturnier geben wird, in welchem Rahmen auch immer. Es wird also definitiv dann kein reines die Top 32 spielen unter sich Turnier werden. Also das Masters, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, als die Info rauskam, wird jetzt ein Ranglisten-Major Turnier. Das ist eine gute Entscheidung und vor allen Dingen ist es auch eine gute Entscheidung, dass man jetzt nicht so langweilig daran geht und die Top 32 reinlässt. Details aber gibt es dazu noch keine. Der Premier League Modus, der bleibt wahrscheinlich wie er ist. Auch das keine Überraschung mehr. Nach dem, was man so in letzter Zeit gehört hat, scheint die PDC ja das ganz positiv zu sehen und wird das zu gegebener Zeit dann irgendwann ändern, aber diese gegebene Zeit ist eben noch nicht in 2025. Die World Series, da war man so ein bisschen unzufrieden, das hat man auch rausgehört, mit den Leistungen der lokalen Starter, vor allen Dingen in Australien, wo es auch eine ganz klare Ansage gab, also es gibt da aktuell keinen guten Nachwuchs, ne? Also auch das haben wir jetzt schon mehrfach rausgestellt. Jetzt auch Joe Comito, der das Ding gewinnt, ist jetzt kein Nachwuchsspieler, ne? Also irgendwie in Australien, da fehlt so ein bisschen der Corey Cadby der Neuzeit, der da so ein bisschen in die Fußstapfen tritt, der ist nicht in Sicht. Es gibt aber wahrscheinlich nächstes Jahr einen zusätzlichen Stopp bei der World Series. Jetzt ist die Frage, ob man irgendein Turnier dafür auslässt, aber man will wohl ein zusätzliches Turnier in Asien etablieren und da habe ich natürlich weiterhin den Traum am Leben vom Thriller in Manila. Also das wäre doch was. Philippinen wäre sicherlich ein möglicher Standort, vielleicht aber auch Japan. Ansonsten auch das spannend. Tennis, ganz klar wird das als Vorbild gesehen, hatten wir hier auch schon lang und breit diskutiert. Also langfristig ist das Ziel, eine World Tour zu etablieren. Und dann das Spannendste sicherlich, die WM 2026, also die übernächste WM, wird sehr wahrscheinlich mit 128 Teilnehmern vonstatten gehen. Und das vielleicht dann auch der einzige Diskussionspunkt bei diesem Thema, zumindest sollten wir es mal andiskutieren. Du sagst ja ganz klar, das wird dann damit einhergehen, dass der Alley-Pally in der jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß ist.
Da haben wir beide ja gestern schon so ein bisschen intern drüber gesprochen, als diese ganzen Ankündigungen hier rauskamen. Also ich glaube, die WM 2026, wenn auf 128 Teilnehmer aufgestockt wird, dann wird der Austragungsort in seiner jetzigen Form verändert werden. Ob man da im Alley Pally in die Great Hall geht und was sind es, ich glaube nochmal 2000 Zuschauerplätze mehr schafft oder ob man ganz woanders hingeht, ich glaube, das Ganze wird miteinander einhergehen. Es müsste auch in dem jetzigen Vertrag mit dem Alley Pally und so weiter für die WM im kommenden Jahr, also 2025, die letzte WM sein, die in diesem Vertrag noch drin ist. Danach ist man quasi dann ein bisschen freier für die Verhandlungen, so habe ich es zumindest immer rausgenommen. Und dann 2026, wenn auf 128 Teilnehmer gegangen wird, glaube ich, wird auch da was verändert werden, um das Ganze einfach größer zu machen. Ich meine, wir haben jetzt schon, also letztes Jahr sind schon keine Tickets in den offiziellen Verkauf gegangen. Die sind alle im Vorverkauf weggegangen. In diesem Jahr war die Website am Abend des Releases komplett down und dann hat es, keine Ahnung, 12, 13 Stunden gedauert oder sowas. Da waren alle Tickets für den Vorverkauf weg. was willst du denn da noch machen? Also da bleibt dir doch nichts anderes übrig, als dass du das noch erweiterst. Also ich habe Freunde, Bekannte, die sich Tickets sichern wollten, die Website war überlastet, die keine Tickets bekommen haben und so weiter, weil es einfach wegging wie warme Semmeln. Also ich muss sagen, gerade wenn man dann die WM nochmal auf 128 Spieler erweitert, was definitiv ein guter Schritt ist und wo das Niveau definitiv auch dafür da ist, also da wird man schon ordentlich Spieler finden, dann ja, dann muss das eigentlich der nächstlogische Schritt sein.
Ich glaube daran nicht. Also langfristig sicherlich wird das irgendwann der Schritt sein, raus, zumindest aus dem aktuellen Teil des Alexandra Palaces. Aber ich glaube nicht, dass die 128 Teilnehmern zwangsläufig dazu führen, dass man da raus muss und rausgehen wird. Also ich glaube, die WM wird auch weiterhin am jetzigen Ort bleiben. Und zwar gehe ich eher davon aus, dass man das Turnier verlängern wird. Also vielleicht hinten noch einen Tag dran packt, vorher noch 3 Tage eher anfängt, weil ich glaube eben nicht, dass die PDC so sicher ist, dass wirklich jede Nachmittagssession dann auch verkauft werden würde. 128 wäre dann auch eine weitere Verwässerung und ja, sehe ich irgendwie nicht kommen. Also ich glaube, ich interpretiere das aktuell so, dass es darum geht, einfach die WM dann, dass es wahrscheinlich ist, die WM ein bisschen zu verlängern, um dann auf 128 zu kommen, um dann da eben auch dieses Turnier vonstatten gehen zu lassen, weil in den aktuellen 16 Turniertagen wäre das ja gar nicht mehr möglich. Deswegen, ja, gehe ich fest davon aus, man wird die WM etwas verlängern, ein paar Tage länger machen, vorne, hinten. Aber ich glaube nicht an einen Austragungsortwechsel schon zur übernächsten WM. Aber ja, mal schauen, welche Prognose da richtig liegt. Das werden wir dann so spätestens wahrscheinlich ja in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr wissen.
Naja, dann schauen wir mal, was kommen wird. Kommen wird auch an diesem Wochenende, das ist die Vorschau, die Hungarian Darts Trophy in Budapest, European Tour Event Nummer 11. 5 Deutsche sind mit dabei. Gabriel Clemens, der beginnt gegen Dirk van Dijvenbode. Und ansonsten haben wir natürlich die Analyse am Anfang der Woche hier bei uns im Podcast.
Und Clemens van Dijvenbode ist auch schon so ein typisches Gabriel Clemens European Tour Erstrundenlos. Jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, um es positiv zu sehen, Dirk van Dijvenbode direkt eins mitzugeben im World Grand Prix Race, aber ja, das ist maximal schwierig. Der Sieger trifft auf Luke Humphries und danach würde Michael van Gerven warten, sehr wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass es für Gabriel Clemens hier mit einem großen Run klappt, den er allerdings bräuchte, um sich noch irgendwie in den Grand Prix zu spielen. Aber das alles werden wir analysieren nächste Woche, da freue ich mich sehr drauf.
Gut, dann Haken hinter für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.
Danke. Tschüss.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.